des Vortrags von heute Vormittag, Fanatismus und Schwärmerei Teil 2. Ich möchte vorausschicken, dass ich mich entschlossen habe, auch morgen noch einmal über dieses Thema zu sprechen. Es waren ja ursprünglich 3 Teile angedacht. Wir hatten jetzt nur aufgrund des Gastredners, der also heute Abend kommen wird, doch die Vortragsanzahl verringert. Und ich finde aber, das Thema ist zu wichtig und es gäbe noch viel zu sagen, dass ich noch einen wichtigen Teil morgen präsentieren möchte. Im Programm angegebene Thema, wie Gott sein Werk zum Abschluss bringt, das würde ich dann am Sabbat vortragen. Soweit dieser Hinweis. Ich möchte ganz kurz noch einmal Bezug nehmen auf das bereits Gesagte. Das wird sicher gleich kommen, denke ich. Und zwar als Rückblick noch einmal die Punkte noch einmal nennen, die wir schon besprochen haben. Satans Ziel ist es, die Diener Gottes vom größten und höchsten Werk von Gott aufgetragen abzulenken. Und dazu benutzt er im Kampf gegen die Gemeinde Gottes hauptsächlich 2 Wege. Zum einen das Abweichen in den Formalismus, in die Selbstzufriedenheit und Gleichgültigkeit und zum anderen gefährlicher und auch weitreichender in der Wirkung den Fanatismus. Der Formalismus sehr weit verbreitet, der Fanatismus aber bedeutend gefährlicher, denn es genügt oftmals schon, wenn der Satan einen Diener Gottes zum Fanatismus verleiten kann. Die Folge davon ist häufig, dass er eine Gruppe von Menschen hinter sich herzieht, die nicht gegründet sind und nicht unterscheiden können, was Wahrheit und was Fanatismus ist, wo hier die Grenze liegt. Also Fanatismus ist schwerer erkennbar als Formalismus, schwerer zu unterscheiden und auch schwerer zu beherrschen in der Gemeinde Gottes, wenn er denn auftritt und um sich greift. Also ein wirkungsvolles Mittel in Satans Hand, wo wir uns Kenntnisse aneignen müssen, diesen Dingen schon im Anfang in unserem eigenen Leben, aber auch in der Gemeinde zu wehren. Wir sollen auf dem schmalen Grat bleiben, wie es das Bild zeigt, weder nach links noch nach rechts abweichen und auch unserem Heiland nicht vorauseilen, indem wir heiliger sein wollen als er. Auch das eine Gefahr des Fanatismus. Ich möchte noch einmal 2 Zeugnisse lesen, die das vielleicht zusammenfassen. Das eine aus Für die Gemeinde geschrieben, Band 2, Seite 328. Niemand kann mehr Schaden anrichten als ein Fanatiker, der mit Haarspalterei und radikalen Forderungen die Gewissen derer belastet, die rechtschaffen leben möchten. Die Gemeinde muss sich von solchen Einflüssen klar abgrenzen. Aber jeder muss auch auf sich selbst achten. Ein jeder prüfe sich selbst nach 2. Korinther 13, 5. Dazu heißt es in Zeugnisse für Prediger, Seite 195, wie sorgfältig sollte doch jeder Arbeiter darauf achten, dem Meister nicht vorauszulaufen, sondern ihm zu folgen, wohin er führt. Wir erleben Fanatismus auf allen Gebieten. Das ist nicht nur die Erfahrung der Diener Gottes in Vorzeiten, sondern auch unsere. Ich habe hier mal einige Punkte aufgezählt, wobei die Zeit nicht ausreicht, jeden Einzelnen zu besprechen. Jeder Punkt für sich wäre ja eine Lehrstunde. Und vielleicht haben wir auch in unserer Gemeinde noch hier und da Möglichkeit, einzelne Punkte aufs Korn zu nehmen und genauer zu betrachten. Vielleicht gerade dann, wenn es notwendig ist. Ellen White schreibt an einer Stelle, ich werde die Aufmerksamkeit nicht auf jeden einzelnen Aspekt des Fanatismus lenken. Es genügt, die Grundsätze zu erkennen. Denn wenn wir die Grundsätze und Prinzipien uns eingeprägt haben und dabei wachsam bleiben und umsichtig, dann werden wir auch Fanatismus schon aus der Entfernung erkennen. Darauf sollte auch das Schwergewicht liegen in diesen Stunden. Sie sagt im gleichen Zusammenhang, seid auf der Hut und sorgt als Wächter dafür, dass eure Herde nicht alles kritiklos annimmt. Ich werde wahrscheinlich morgen dieses Zeugnis nochmal genau, also hier auch vorführen und lesen, denn das sind wichtige Hinweise, die wir uns ins Herz schreiben müssen. Fanatismus im christlichen Gemeindeleben, dazu könnte Fanatismus in Bezug auf Heiligung liegen. Ellen White schreibt dann an manchen Stellen von sogenannten Heiligkeitsfanatikern. Wir kennen das aus unserer eigenen Gemeindeerfahrung. Wenn man heiliger sein möchte als Jesus und meint, durch übertriebenes Ausleben und Demonstrieren nach außen schon den Willen Gottes erfüllt zu haben. Fanatismus in der Kleidung, Fanatismus in Ernährungsfragen. Auch hier ein Gebiet, wo Satan oftmals erfolgreich ist. Wenn man die Grundsätze Gottes, die man natürlich ausleben soll und muss, anderen aufdrängen möchte und dadurch den Anschein erweckt, besser zu sein. Auch ein Gebiet im medizinischen Bereich gibt es fanatische Richtungen. Auch in Bezug auf Ordnung und Organisation der Gemeinde. Man könnte die Liste fortsetzen. Fanatismus in Bezug auf Wort und Lehre. Auch Dinge, die uns schon berührt haben, mit denen wir zu kämpfen hatten. Zum Beispiel Zeit und Stunde noch ausstehender Prophezeiungen festlegen wollen. Prophezeiungen, die sich in der Historie längst erfüllt haben, wieder neu auflegen und ausrollen, neu anwenden auf unsere Zeit, sogenannter Futurismus, dem man wehren muss. Falsche Träume und Visionen oder auch Zeichendeuterei und ähnliche Erscheinungen. Es gibt immer wieder neue Formen, neue Ausrichtungen. Dem Satan gelingt es, immer wieder unruhige Seelen anzuspornen, sich neue Extreme zu ersinnen und diese in der Gemeinde oder auch nach außen zu kolportieren. Die Schwerpunktthematik, die ich mir für heute Nachmittag gesetzt habe, trägt Rechnung den Ereignissen, die uns als Gemeinde bewegt hat oder haben in den letzten Wochen und Monaten. Was mir wichtig war, hier einmal dazu Zeugnisse zu suchen, Aussagen zusammenzustellen und die Thematik zu erarbeiten. Es geht mir um Fanatismus in Auslegung und Anwendung des inspirierten Wortes, sowohl der Bibel als auch der Zeugnisse des Geistes Gottes. Und auch hierbei ist es mir wichtig, Prinzipien und Grundsätze arbeiten, herauszustellen, die immer wieder anwendbar sind in jeder Erscheinungsform. Gott hat uns einen Maßstab in die Hand gegeben, so lesen wir es hier in Zeugnisse für Prediger, Seite 91, nach Jesaja 8, Vers 20. Nach Jesaja 8, Vers 20, wo geschrieben steht, ja, nach dem Gesetz und Zeugnis werden sie das nicht sagen, so werden sie die Morgenröte nicht haben. Das ist unser Grundverständnis. Darauf baut alles andere auf. Wir müssen eine Kenntnis und ein rechtes Verständnis des inspirierten Wortes haben. Und gerade auf dieses Wort hat es der Feind abgesehen. Da heißt es zum Beispiel in Diener des Evangeliums, Seite 280, während das Ende näher rückt, wird der Feind mit aller Macht wirken, um den Fanatismus unter uns zu bringen. Es würde ihn freuen, die Siebenten-Tags-Adventisten als in solche Extreme gehen zu sehen, dass sie vor der Welt als Schwärmer verschrien würden. Vor dieser Gefahr soll ich Prediger und Laien warnen. Unser Werk ist es, Männer und Frauen zu lehren, auf einem sicheren Grund zu bauen, ihre Füße auf ein einfaches, so spricht der Herr, zu stellen. Dazu auch ein Bibeltext. Wir lesen 1. Timotheus, Kapitel 6, die Verse 3 bis 6. 1. Timotheus, Kapitel 6, die Verse 3 bis 6. Wer ist mal bitte so freundlich?
Dies lehre und dazu ermahne. Wenn jemand anderes lehrt und bleibt nicht bei den heilsamen Worten unseres Herrn Jesus Christus und bei der Lehre, die den Glauben gemäß ist, der ist aufgeblasen und weiß nichts, sondern hat die Seuche der Fragen und Wortgeflechte. Daraus entspringen Neid, Hader, Lasterung, böse Argwohne. Schuldzänk solcher Menschen, die zerrüttert Sinne haben und der Wahrheit beraubt sind, die meinen, Frömmigkeit sei ein Gewerbe. Die Frömmigkeit aber ist ein großer Gewinn für den, der sich genügend lässt.
Dankeschön. Hier heißt es in diesem Text von den heilsamen Worten unseres Herrn Jesus Christus. Die Worte Jesu, wenn sie unvoreingenommen in Einfachheit, Natürlichkeit, Demut und Genügsamkeit aufgenommen werden, dann sind sie immer heilsam. Dann bringen sie das Wesen des Menschen in Übereinstimmung mit Gottes Willen. Aber wer diese Worte nicht mit diesen Eigenschaften aufnimmt, wer nicht bei der heilsamen Wahrheit bleibt, heißt es, der ist aufgeblasen und weiß nichts, sondern hat die Seuche der Fragen und Wortgefechte. Hierin sehe ich einen Hinweis auf Fanatismus. Und die Folgen? Neid, Hader, Lästerung, Argwohn, Schulgezänk. Dagegen aber Frömmigkeit ein großer Gewinn für den, der sich genügen lässt. Das ist die Herzenshaltung, die wir brauchen. Einfachheit, Sachlichkeit, Nüchternheit. Das sind die Eigenschaften, die in unseren Herzen sein müssen, wenn das Wort Gottes Frucht bringen soll. Aber demgegenüber steht der Einfluss Satans. Die Bibel zum Beispiel oder einzelne Texte der Bibel zum Beispiel wortwörtlich zu nehmen. Ohne nach links und rechts zu schauen, ohne sich vom Geist Gottes leiten zu lassen. Daraus entstehen falsche Gedanken. Das Herz ist dann nicht mehr frei und offen für Gottes Wort. Das Wort wird nicht mehr unvoreingenommen und in seiner Einfachheit aufgenommen. Die Folgen können wir zum Beispiel hier lesen. Fanatismus in der Auslegung des Wortes. Erster Band, ausgewählte Botschaften, 171. Heutzutage werden viele Irrtümer als Wahrheit gelehrt. Einige unserer Brüder haben Ansichten vertreten, denen wir nicht zustimmen können. Schwärmerische Gedanken, unnatürliche und seltsame Auslegungen der Heiligen Schrift sind zu hören. Einige dieser Lehren mögen jetzt vielleicht nur als ein Tüttelchen, also unbedeutend, erscheinen. Aber sie werden zunehmen und können für die Unerfahrenen, also die nicht gegründet sind in der Schrift und mit den Gefahren, die uns umgeben, nicht vertraut, zu Fallstricken werden. Hosea 5, Vers 7, ein passendes Wort des Herrn, da heißt es, sie sind dem Herrn untreu und zeugen fremde Kinder. Fremde Kinder, das können zum Beispiel falsche Lehren sein, die aus so einer eingeschränkten Sicht in Bezug auf das Wort Gottes entstehen können. Fremde Kinder können aber auch Menschen sein, die untüchtig sind zum Glauben und die aus solchen fanatischen Ansichten hervorgebracht werden. Das Gleiche, was mit dem Wort Gottes geschehen kann, geschieht auch mit den Zeugnissen des Geistes Gottes. Auch hier besteht die Gefahr, die Zeugnisse falsch anzuwenden und ein falsches Verständnis in der Auslegung zu bekommen. Um dem vorzubeugen, gibt es ausreichend Literatur. Wichtig dazu, vielleicht zwei Passagen. Zeugnisse für die Gemeinde, Band 5, Kapitel 80, das sind die Seiten 685 bis 722, überschrieben mit Natur und Einfluss der Zeugnisse. Und ausgewählte Botschaften, Band 1, der erste Teil, Seite 12 bis Seite 77, überschrieben mit Das Licht auf unserem Wege. Das sind Standardtexte, die wir kennen müssen. Wenn wir nicht Gefahr laufen wollen, die Zeugnisse falsch anzuwenden und falsch auszulegen. In dem Abschnitt Ausgewählte Botschaften, Band 1, wird zuerst die Inspiration der Bibel behandelt, wie die Inspiration der Bibel zu verstehen ist und wie sie nicht zu verstehen ist. Und wie die Zeugnisse zu verstehen oder auch nicht zu verstehen sind. Das sind Texte, die werden von den meisten Geschwistern gar nicht gelesen, werden nicht gekannt. Und dadurch entstehen immer wieder die gleichen Probleme, wie Ellen White sie damals schon zu ihrer Zeit hatte. Deshalb sollten wir diese Dinge lesen und uns damit auseinandersetzen. Wir kennen den Text aus Offenbarung 12, 17, wo uns gesagt wird, dass die Endzeitgemeinde die Gebote Gottes halten wird, die Gebote Gottes halten wird und das Zeugnis Jesu hat. Das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung. Das ist eine Grundlage, eine wichtige Basis für das Verständnis des Geistes der Weissagung. Ein Selbstverständnis für uns als Gemeinde. Jedes Glied, was Aufnahme in die Gemeinschaft der Adventisten begehrt, wird darin unterrichtet. Und ihm wird ein rechtes Verständnis davon vermittelt. Trotzdem besteht die Gefahr, wenn wir nicht unterrichtet sind, wenn wir uns nicht mit den Zeugnissen, die hier angezeigt sind, nicht befassen, dass wir in eine Fehlhaltung kommen gegenüber den Zeugnissen und Fehler machen können, fanatische Tendenzen annehmen und so der Gemeinde, vielleicht anderen Geschwistern, die ungefestigt sind, zum Fallstrick werden. Ich möchte auf einige Punkte eingehen. Das ist sicher bei weitem nicht die Vollständigkeit von diesem Thema. Das sind viele Seiten, ihr seht es. Aber einige Punkte, die mir wichtig sind, möchte ich hier vortragen. Der erste Punkt, falsche Anwendung der Zeugnisse, was ich auch immer wieder gesehen habe, auch in unseren Reihen, dass Zeugnisse als Argument für die Wahrheit, Wahrhaftigkeit unseres Glaubensgutes Ungläubigen gegenüber angeboten werden. Da heißt es in 5. Band der Zeugnisse, Seite 700. Die erste Nummer der Zeugnisse, die je veröffentlicht wurden, enthält eine Warnung von unüberlegter Anwendung der Erkenntnis, die auf diesem Wege dem Volk Gottes vermittelt wurde. Sie spricht hier von ihren Zeugnissen. Ich erklärte, dass manche unvernünftig gehandelt haben, wenn sie mit Ungläubigen über ihren Glauben sprachen und dann Beweise gefordert wurden, haben sie ihnen aus meinen Schriften vorgelesen, anstatt Beweise aus der Bibel anzuführen. Mir wurde gezeigt, dass ein solches Vorgehen verkehrt war und dass es bei Ungläubigen Vorurteil gegen die Wahrheit hervorrufen würde. Die Zeugnisse können gar keine Geltung bei Menschen haben, die ihren Geist nicht kennen. In solchen Fällen sollte man sich nicht auf sie berufen. Das müssen wir wissen und auch registrieren und uns auch merken, dass dies eine äußerst unkluge Vorgehensweise ist. Und wenn wir jemanden sehen, der dies tut, gibt ja gerade junge Glieder, ja, die im Glauben erst wachsen und die Erfahrung noch nicht haben, auch die Zeugnisse gar nicht kennen, dass sie hier ermahnt werden müssen dazu. Dass wir Ungläubigen gegenüber nur mit der Bibel argumentieren dürfen, das ist unsere Grundlage. Die Zeugnisse sind dazu nicht angedacht. In ähnlicher Weise muss Ellen White hier in einem anderen Zeugnis die gleiche Mahnung aussprechen, wo es um Adventisten geht, die aber noch nicht die Erfahrung haben, die vielleicht wir haben, als solche, die schon 10, 20, 30 Jahre im Glauben stehen. Auch hier besteht die Gefahr, die Zeugnisse in ungebührlicher Weise anzuwenden. Manche, die an die Zeugnisse glauben, das ist Seite 698, 5. Band der Zeugnisse, manche, die an die Zeugnisse glauben, haben darin geirrt, sie anderen in ungebührlicher Weise aufzudrängen. Unter Nummer 8 im ersten Band liegt hierzu ein Zeugnis vor. Man sollte diejenigen, die noch nie Zeugen gewesen sind, wenn jemand ein Gesicht hatte und die keine eigene Kenntnis über den Einfluss der Gesichter besitzen, nicht zur Rechenschaft ziehen oder auf sie einen besonderen Druck ausüben. Man sollte sie der Segnungen und Rechte in der Gemeinde nicht berauben, wenn ihr christlicher Wandel im Übrigen korrekt ist. Jeder, der die Wahrheit liebt, muss natürlich unterrichtet werden, auch im rechten Verständnis über die Zeugnisse des Geistes Gottes. Und solche, die fest in der Wahrheit stehen, von denen man ausgehen kann und muss, dass sie den Geist dieser Zeugnisse kennen, dann kann man damit auch argumentieren. Man muss sogar damit argumentieren. Aber hier gibt es eine Einschränkung, die wir beachten müssen, dass wir nicht beliebig mit den Zeugnissen umgehen können. Ungläubigen gegenüber gar nicht und solchen, die noch keine Erfahrung haben, die noch nicht fest gegründet sind, sollten wir uns auch hier zurückhalten. Ein anderer Punkt, wenn es um Streitfragen geht. Streitfragen in der Gemeinde. Ist es nicht der beste Weg und nicht der erste Weg, die Zeugnisse als Argument heranzuführen? Bei Streitfragen sollen wir immer zur Bibel führen. Das ist die Tendenz der Worte, die uns von Gott übermittelt wurden. Ellen White schreibt hier sogar in erster Band Ausgewählte Botschaften, Seite 36, ich habe nie von mir behauptet, unfehlbar zu sein. Gott alleine ist unfehlbar. Sein Wort ist wahrhaftig. Und bei ihm gibt es keinen Wechsel und keine Spur von Veränderung. Die Bibel ist unser Maßstab. Auf sie müssen wir verweisen. Gerade bei Streitfragen. Gerade wenn es Themen betrifft, die von Grund auf beleuchtet werden müssen mit der Bibel. Die Zeugnisse sind nicht gegeben, um die Bibel zu verdrängen oder ihren Platz einzunehmen. Wir sehen diese Erscheinungen immer wieder, dass man es sich einfach machen möchte und Argumente nur aus den Zeugnissen sucht und die Bibel nicht befragt. Aber das ist nicht die Herangehensweise, die Gott uns empfiehlt. Dies würde einer falschen Anwendung der Zeugnisse entsprechen, wenn wir sie in diese Stellung drängen wollen. Es gibt auch es gab damals und es gibt auch heute die Neigung, und das geht in Richtung Fanatismus, also unserem Thema, dass gesagt wird, alles, was Schwester White geschrieben hat, je in ihrem ganzen Leben, ist inspiriertes Wort Gottes. Und es muss ohne sachlichen Zusammenhang, ohne zeitliche und örtliche Umstände als absolut betrachtet werden. Absolute Wahrheit. Das ist eine sehr gefährliche Tendenz, wenn man sie so ausformulieren würde. Aber es ist damals aufgetreten und Gott sei Dank sind diese Dinge für uns aufgeschrieben worden, dass wir daraus Lehren ziehen können. Es tritt auch heute auf. Mir ist dazu ein Zeugnis in Erinnerung geblieben, als ich mich genötigt sah, einmal diese Texte alle durchzustudieren. Das liegt schon einige Jahre zurück. Da ist mir ein Zeugnis aus erster Band Ausgewählte Botschaften, Seite 36, in Erinnerung geblieben, was mir zu Anfang ganz banal erschien. Da habe ich gedacht, wie kann denn jemand, der ein Bruder ist und auch schon Erfahrung hat im Missionswerk, einige Jahre, von dem in dem Zeugnis die Rede ist, wie kann er denn solch fanatische Denkweise haben? Ich möchte das einmal vorführen. Das ist Seite 36, erster Band Ausgewählte Botschaften. Pardon? Jetzt, ja, jetzt bin ich richtig. Sanatorium, also Kalifornien, 5. März 1909. Ich mache mir Sorgen um Bruder A, der seit einigen Jahren Mitarbeiter in Südkalifornien ist. Er hat einige merkwürdige Bemerkungen gemacht und es schmerzt mich, dass er die Zeugnisse als Ganzes ablehnt, weil er in einer Aussage, die ich über die Anzahl der Zimmer des Paradise Valley Sanatoriums gemacht habe, einen Widerspruch sieht. Bruder A. äußerte, dass ich in einem Brief an einen Bruder in Südkalifornien geschrieben hätte, dass das Sanatorium 40 Zimmer hat, wogegen es tatsächlich nur 38 sind. Dies gibt mir Bruder A. als Begründung dafür an, warum er sein Vertrauen in die Zeugnisse verloren hat. Nicht, da lächelt man eigentlich ja, über solche Art zu denken. Aber so banal uns das scheint, so ernst ist auch dieser Hinweis, die Warnung, die da drin steckt. Wir müssen dieses Zeugnis als Hinweis, als wichtigen Hinweis und als Warnung verstehen, dass wir hier differenzieren müssen. Wir können nicht jede einzelne Aussage von Schwester White eins zu eins als Wahrheit, als absolute Wahrheit übernehmen. Das ist Fanatismus. Und wir sind hier gewarnt. Wir müssen bei allen Zeugnissen, so lesen wir es ja auch hier, bei allen Zeugnissen muss Zeitpunkt und Ort, auch sachlicher Bezug, berücksichtigt werden. Das steht auf Seite 57 in 1. Band Ausgewählte Botschaften. Im Zusammenhang mit den Zeugnissen bleibt nichts unbeachtet und nichts wird verworfen. Besonders müssen aber Zeitpunkt und Ort berücksichtigt werden. Nichts darf zur unrechten Zeit geschehen. Einige Angelegenheiten müssen noch zurückgehalten werden, weil einige Personen einen unpassenden Gebrauch von dem erteilten Licht machen würden. Jede kleinste Kleinigkeit ist wichtig und muss zu gegebener Zeit ins Blickfeld gerückt werden. In Bezug auf das zuvor zitierte Zeugnis schreibt Ellen White auch, dass sie ja viel schreiben musste. Viele Anfragen musste sie beantworten. Und dabei ging es nicht immer nur um geistliche Aspekte. Auch ganz gewöhnliche Dinge der Gemeindebelange wurden dort besprochen. Und ja, fanatisierte oder in fanatische Richtung denkende Menschen haben dies falsch verstanden und haben dadurch Unruhe in die Gemeinde hineingebracht, Fanatismus aufgebracht, vielleicht sogar andere noch hinter sich hergezogen. Davor sind wir gewarnt oder sollen wir gewarnt sein, auch für die Zukunft. Zeitpunkte und Orte müssen berücksichtigt werden. Auch die Zusammenhänge, in welcher Situation was gesagt wurde, muss berücksichtigt werden. Und diese Umstände müssen auch Einfluss finden in der Bewertung des Ganzen. Zum Beispiel ist uns ja immer wieder der Vorwurf gemacht worden, dass wir die Gemeinde der Siebenten-Tags-Adventisten als Babylon bezeichnen. Und dies wurde auch immer mit Zeugnissen begründet. Und da gibt es auch eine ganze Reihe, die ja sagen, diese Aussagen, dass die Gemeinde Gottes nicht Babylon ist. Ja, ihr seid sicher damit vertraut, ja, mit diesen Konflikten. Und ich kann mich noch erinnern, wie, das liegt schon etliche Jahre zurück, wie ein jung getaufter Bruder in der Erfahrungsstunde in unserem Saatgottesdienst aufgestanden ist und seinen Austritt aus der Gemeinde erklärt hat mit der Begründung, dass wir die Gemeinde als Babylon bezeichnen. Und dann las er vor aus Schatzkammer der Zeugnisse gerade die Passagen, die sagen, die Gemeinde ist nicht Babylon. Dies war auch ein fanatischer Einfluss, das Wort der Zeugnisse als absolut anzusehen. Absolut wahr, ohne Zeitpunkt und Ort zu berücksichtigen. Und wer sich einmal in diese Denkrichtung begeben hat, ist schwer davon zu überzeugen und wieder zurückzuholen. Deshalb müssen wir dies als Warnung annehmen, hier vorsichtig mit dem Wort Gottes umzugehen. Nicht blindgläubig, einseitig, mit Scheuklappen im Herzen, voreingenommen. Und ja, was man noch hinzufügen könnte. Wir müssen lernen zu differenzieren und auch andere Aussagen zum gleichen Gegenstand hinzuziehen. Wir dürfen nicht einseitig sein. Wir müssen immer umsichtig sein, vorsichtig und auch hören, was unsere Geschwister dazu zu sagen haben. Nicht blind drauf losgehen, etwas als absolut wahr zu bezeichnen, sich darauf auf ein oder zwei Aussagen von Schwester Weid berufen und eine Bewegung auslösen, die dem Werk Gottes keine Ehre macht, sondern dem Teufel dient und seinen Zielen, die Dreiengelsbotschaft zu schwächen und zu bekämpfen. Ich möchte noch auf einen anderen Gedanken hinweisen, der mir wichtig erscheint in dem Zusammenhang und der auch als gute Lehre dasteht für uns, für jeden von uns, wie wir mit dem Wort Gottes umgehen. Ich habe das genannt Extreme im Wortstudium. Wir alle sind ja aufgefordert, das Wort Gottes zu studieren. Ich habe hier mal zwei Bibeltexte angeführt, die man natürlich erklären muss. Das sind bekannte Worte, Prediger 12, Vers 12 und Prediger 1, Vers 18. Wer ist mal bitte so nett und liest sie uns vor?
Und über dem allen, mein Sohn, lass dich warnen, denn das vielen Büchermachens ist kein Ende und viel Studieren macht den Leib müde. Soll ich den anderen auch? Denn wo viel Weisheit ist, ist viel Verdruss und wer Erkenntnis mehrt, mehrt Kummer.
Und das Problem für die meisten ist ja nicht, dass wir zu viel studieren, sondern dass wir zu wenig studieren. Das ist unsere Schuld, unsere Sünde, die wir auch als solcher vor Gott sehen müssen und Buße tun müssen dafür. Aber es gibt auch das andere Extrem. Und davor warnt uns Schwester Weid auch. Nämlich, dass wir zu einseitig und zu sehr auf einen Punkt fixiert studieren. Dazu will ich gerne mal ein Zeugnis vorlesen, was uns die richtige Vorgehensweise beschreibt, aber auch die Gefahr vor Augen führt. Das ist zu finden in 4. Band der Zeugnisse, Seite 449. Da heißt es, dem Gehirn soll nicht gestattet werden, sich mit zu vielen Gegenständen auf einmal zu beschäftigen, wobei nicht einer von ihnen gründlich erfasst wird. Darin besteht also eine Gefahr. Wenn man sich mit zu vielen Dingen, zu vielen Themen beschäftigt zur gleichen Zeit, dann fehlt die Gründlichkeit. Man kommt nicht bis auf den Grund. Das ist aber nicht die empfehlenswerte Art und Weise. Schwierigkeiten entstehen bei jedem Studium. Lasst euch durch Entmutigung nicht verleiten, aufzugeben. Forscht, studiert und betet. Stellt euch jeder Schwierigkeit mannhaft und mit Energie entgegen. Nehmt die Macht des Willens und die Gnadengabe der Geduld zu Hilfe. Dann grabt tiefer, bis der Schatz der Wahrheit vor euch liegt, klar und wunderschön und umso köstlicher, weil es so schwierig war, ihn zu finden. So sollen wir studieren. Wir sollen uns ein Thema vornehmen und uns damit eine Zeit lang beschäftigen und dabei vordringen, nicht an der Oberfläche bleiben und vielleicht schon die Gedanken beim nächsten Thema haben. So können wir auch nicht wachsen im Glauben und in der Charakterbildung, sondern konzentriert eine Zeit lang sich mit einem bestimmten Gegenstand auseinandersetzen, bis wir den Schatz gehoben haben und ihn auch an andere weitergeben können. Jetzt das andere Extrem. Verweilt dann nicht zu lange bei diesem einen Punkt. Konzentriert nicht alle Geisteskraft darauf, fortwährend bemüht, ihn der Aufmerksamkeit anderer aufzudrängen. Fasst einen anderen Gegenstand ins Auge und untersucht ihn sorgfältig. Auf diese Weise wird sich eurem Verständnis ein Geheimnis nach dem anderen entfalten. So möchte Gott es. Und so ist es auch eine sinnvolle und effektive Vorgehensweise im Bibelstudium. Wenn wir aber den Fehler machen, und viele machen das, wir haben viele Geschwister kennengelernt von außen, die nur mit einem Gegenstand noch beschäftigt waren. Sie haben ihre ganzen Gedanken drehten sich nur noch um einen Punkt und sie haben alle anderen Gegenstände diesem einen untergeordnet und sind dabei blindgläubig geworden. Richtige Fanatiker, die die Gemeinde beunruhigen und dem Werk Schande bereiten. Das ist eine Gefahr. Hier wird der Boden zum Fanatismus geebnet. Das ist gefährlich. Das sollten wir nicht tun und auch anderen nicht empfehlen. Dabei ist mir ein Sprichwort, was es im Deutschen gibt, in den Sinn gekommen. Ich hatte es, glaube ich, schon mal an einer Stelle erwähnt, wo es heißt, wer nur einen Hammer hat, für den wird alles andere zum Nagel. Ja, das, glaube ich, erklärt ganz gut, welche Gefahr in dieser Einseitigkeit steckt. Und leider erleben wir dies nur zu allzu häufig, dass Menschen sich verrennen und regelrecht zu Fanatikern werden, nur weil sie jetzt nur noch einen Gegenstand vor Augen haben und dabei auf die schiefe Bahn kommen und auch noch andere mitziehen. Davor mögen wir bewahrt bleiben, auch gewarnt sein, dass dies bei uns nicht zu finden ist und dass wir auch den Charakter dieser Bewegungen recht erkennen, dass wir Verständnis dafür haben, damit wir auch andere Menschen warnen können davor. Was Gott möchte, ist, dass wir im Glauben gesund sind. Gott ist der große Arzt. Er möchte uns nicht nur körperlich und geistig, sondern auch in unserem Glauben, in unserem geistigen Verständnis gesund machen. So wie es hier im Titus zum Beispiel heißt, Titus 1, Vers 13, dies Zeugnis ist wahr, aus diesem Grunde weise sie streng zurecht, damit sie im Glauben gesund seien. Oder Titus 2, Vers 2 spricht auch als eine Grundvoraussetzung für die Männer im Glauben von der Gesundheit im Glauben. Und gesund sein oder gesund werden können wir nur in den Arm Jesu. Nur wenn wir ihm nachfolgen und uns ihm jeden Tag anvertrauen. Wenn wir ihn bitten, Herr, heilige uns durch und durch, Leib, Seele und Geist und bewahre uns auch vor den fanatischen Tendenzen, die wir um uns herum sehen, damit wir nicht auf die gleiche Bahn geraten oder auch andere Geschwister und Menschen warnen können davor, dass wir einen klaren Blick dafür haben. Ich möchte zum Ende kommen dann noch mit einem Zeugnis, das wir im ersten Band Intellekt, Charakter und Persönlichkeit finden. Seite 51, das ist der Abschnitt, wo es um Fanatismus geht. Es fehlt die gesunde geistliche Einstellung. Die Menschen, die so in Satans Schlingen gefangen sind, hier spricht es von Fanatikern, die so in Satans Schlingen gefangen sind, haben noch nicht zu einer gesunden geistlichen Einstellung gefunden. Sie sind verblendet, nehmen sich selbst zu wichtig und verlassen sich auf ihre eigenen Gedanken. Wie traurig ist der Herr, wenn er ihre großartigen, eitlen Reden hört. Sie plustern sich auf in ihrem Stolz und der Feind ist überrascht, wie einfach es ist, sie einzufangen. Selbst Satan ist manchmal überrascht, wie einfach es ist. Und auch wir sind überrascht. Aber diese Dinge, die hier angemahnt werden, stehen uns nicht zu. Wir sind nicht aufgefordert, stolz zu sein und uns aufzuplustern, uns zu rühmen, sondern wir tun gut, uns zu demütigen, uns unterzuordnen unter die Schrift und unter den Rat von wahrheitsliebenden Geschwistern. Das ist auch mein Wunsch für uns, dass wir dahin kommen, dass wir auch dabei bleiben. Morgen möchte ich dann über die Dinge sprechen, auf die wir zu achten haben, um von Fanatismus frei zu bleiben und bewahrt zu bleiben. Möge der Herr Gnade schenken, dass wir diese Dinge auch behalten in unserem Herzen, dass wir sie nicht nur auf diesem Treffen hier bewegen, sondern dass wir auch diese Schriften im Nachhinein noch studieren, die uns empfohlen wurden von Gott. Und darin dann uns auch ebenmäßig entwickeln, immer mehr hin zum Bilde Christi, damit der Herr uns annehmen kann, heute und auch wenn er kommt. Amen.